Für heute habe ich nochmal diese Verschrankung mitgebracht, diese Verschaltung zwischen Jahreslosung und dem Thema Jünger werden. Und da gibt es ein ganz wichtiges Element, wie das auch zusammenpasst, weil das kindliche Gemüt, wenn es noch in diesem Urvertrauen ist, dann schafft ein Kind das sehr gut, sich völlig abhängig zu machen im Vertrauen, im Glauben an seine Eltern. Und genau dieser Spur geht unser himmlischer Vater nach und unser Herr Jesus Christus, wenn er uns einlädt, so zu werden wie die Kinder, abhängig zu sein, zu vertrauen, zu glauben. Das macht diese jugendliche Art aus, nicht so sehr auf Tradition, nicht so sehr auf eigene Erfahrungen zu bauen, ob sie gut sind oder schlecht, sondern sich abhängig zu machen von diesem wunderbaren himmlischen Vater, von diesem Herrn Jesus Christus und zu sagen, jawohl, ich glaube und hilf meinem Unglauben. Und da wollen wir ein bisschen heute miteinander einsteigen. Ich finde diese Jahreslosung ausgesprochen seelsorgerlich, weil sie uns alle in unserem Lebenszyklus abholt, in unseren Lebenssituationen, dort, wo wir doch genau das spüren, eine Erfahrung, wo wir sagen, das stärkt unseren Glauben und der Eindruck, jetzt kann uns nichts mehr erschüttern, und wenige Augenblicke später zu merken, das Bild vom Berg, ich stehe vor einem Riesenberg an Enttäuschung, an Frustration, an Zweifel, vielleicht an unerhörten Gebetsanliegen, vor einer Kette von Warum-Fragen, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Professor Einstein soll einmal zu Kardinal Faulhaber gesagt haben, Herr Kardinal, was würden Sie sagen und tun, wenn ich Ihnen mathematisch beweisen könnte, dass Ihr Glauben falsch ist? Und der Kardinal grault sich in seinem Bart, überlegt einen Moment und sagt, Herr Professor Einstein, einen Moment würde ich zögern und im zweiten Moment würde ich mit ganz viel Geduld und Liebe darauf warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Und es zeigt uns nochmal auf, dass wir uns manchmal aus der Ruhe, aus dem Frieden, aus dem Glauben bringen lassen. Und dass es gut ist, dass es so seelsorgerlich ist, dass wir mit dieser Jahreslosung, mit diesem Vater, der um sein mondsüchtiges Kind leidet, mit ihm diese Worte auch immer wieder beten dürfen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In allen synoptischen Evangelien wird dieser Text berichtet. Er ist also von größter Bedeutung und er zeigt uns in allen der drei Evangelien unterschiedliche Facetten nochmal auf. Und ich möchte euch und mit euch mal hineinlesen in das Matthäusevangelium und dann nochmal ein paar Verse aus Markus, aus dem er die Jahreslosung entnommen ist. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und er leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Und der Vers 21 aus den späteren Überlieferungen bekundet diese Formulierung, denn diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Und in Markus lesen wir die Geschichte und nochmal mit dem Fokus auf den Vater dieses mondsüchtigen Jungens, der, glaube ich, wir können uns hineinspüren, was für ein Leid empfunden hat, dass dieser sein Sohn so geplagt ist, so gebunden, so wenig freigesetzt, so unter Machenschaften, die ihm ins Feuer und ins Wasser fallen lassen. Und dann rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Wir hatten gerade diesen Vers, dass unser Glaube es vermag, Berge zu versetzen. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und als Dominik gerade das Bild nochmal gezeigt hat vom Berg, dann hat es mich erinnert, dass ja wenige Augenblicke, bevor wir diesen Text lesen, auch ein Berg Teil der Geschichte war, der Berg der Verklärung. Jesus nimmt drei seiner Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus, raus aus der Menge und sie gehen auf den Berg der Verklärung. Und ihr Lieben, ihr wisst, dort hatten sie einen wahren Moment von Gottes Erkenntnis, von sichtbarem Ausdruck. Da war was übernatürlich, da war etwas verklärt. Das war ein Ort, wo sie nicht nur Mose und Elia getroffen haben, sondern wo sie den leibhaftigen Gott begegnet sind. Und Lukas berichtet, dass Petrus an diesem Ort sogar Hütten bauen wollte. Also das muss so eine geniale Erfahrung gewesen sein, dass man sich dort sehr gerne lagern wollte, sehr gerne diesen Moment festhalten, sehr gerne nie wieder hinabsteigen ins Tal der Zweifel, der Enttäuschung, der Frustration. Und genau das passiert. Sie gehen dann am nächsten Tag herunter. Und dann passiert diese Situation. Sie treffen auf die neun übrigen Jünger, sie treffen auf einen hoffenden Vater, sie treffen auf ein Scheitern, dass die Jünger diesem Kind, diesem Sohn nicht helfen konnten. Und wir erleben einen Christus, unseren Herrn Jesus, in einer deutlich kantigen, barschen Art und Weise. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Was muss ich noch tun, als dass ihr befähigt seid, in diesen Situationen das Richtige, das Freisetzende zu tun? Und merkt ihr, wie nah das an unseren Alltag kommt, eben noch rausgesondert, eben vielleicht noch auf einem Kongress, eben noch in einer ganz tollen Gotteserfahrung. Und man denkt, da kann einem niemand und nichts mehr irgendwie das Ding klauen. Und wenige Momente später im Tal, im Alltag angekommen und dann diese Situation. Jetzt kommt die Herausforderung. Und ich möchte euch auf eine Spur bringen heute Morgen, die damit zu tun hat, dass die Medizin sich an dieser Stelle einem Krankheitsbild, dieses griechische Wort, mit einem Krankheitsbild ausgedrückt hat. Und ich glaube, das lernt uns nochmal verstehen, was Jesus meint, wenn er doch öffentlich, wenn er doch sehr kantig, wenn er doch sehr barsch sagt, wie lang soll ich euch noch ertragen, ihr verkehrtes Geschlecht, ihr falsche Generation, je nach Überlieferung. Und ich zeige euch mal, welches Krankheitsbild sich hier diesem griechischen Wort bedient hat und es erklärt uns so viel. Das griechische Wort, wo das Wort Strabismus, das Schielen, abgeleitet wird, ist genau dieses Wort, was hier mit verkehrt beschrieben wird. Jetzt konnte ich euch heute früh nicht allen ganz persönlich in die Augen schauen. Wenn du körperlich ein Leiden hast und du schielst, sichtbar mit deinen Augen, dann möchte ich dich bitten, dass du dich jetzt nicht besonders herausgerufen fühlst, besonders gar angeprangert fühlst, weil dieses geistliche Schielen, das geht uns alle an. Und das werde ich ein bisschen erklären jetzt. Also es geht nicht nur um eine körperliche Fehlstellung der Augen, sondern Jesus Christus spricht seine Jünger, spricht dich und mich heute Morgen an und sagt: Könnte es sein, dass du mit einem Auge glaubst, mit dem einen Auge den Herrn anschaust und völlig zentriert bist und mit dem anderen Auge schaust du haarscharf an Gott vorbei? Und das meint schielen, das meint verkehrtes Geschlecht. Das formuliert den Kleinglauben, das formuliert offensichtlich etwas von dem, warum die Jünger in diesem Moment nicht in der Lage waren, ein gebundenes, ein gefangenes Kind im Namen Jesu Christi und in seiner Kraft freizusetzen und in eine Freiheit zu führen. Es ist genau dieses Phänomen des Schielens. Und wenn du dir überlegst, wenn du vor einem Menschen sitzt, der schielt, dann stellt man sich manchmal die Frage, wen schaut dieser Mensch jetzt an? Schaut er mich gerade an oder schaut er an mir vorbei? Und ich habe den Eindruck, dass diese Frage sich unser Herr im Himmel gelegentlich stellt, wenn ich vor ihm stehe. Und dann spüre ich manchmal diese Herausforderung und dann spüre ich manchmal regelrechtes Fragen, wen schaue ich jetzt an? Ein Auge glaubt und das andere Auge, das glaubt nicht wirklich. Es schaut vorbei und es sucht die vermeintliche Lösung. Dann ist uns plötzlich doch wichtiger, was der Mensch über uns denkt oder was Gott zu uns sagt. Dann ist vielleicht doch irgendwie manchmal der menschliche Blick auf eine menschliche Lösung naheliegender, weil Gott könnte ja vielleicht doch ein wenig zu spät kommen. Dann ist der Blick in die Welt mit ihren Lösungsansätzen manchmal um ein Haar eben doch an dem Blick vorbei, der auf Gott geht. Das ist Schielen. Ein Auge zentriert in der Achse, völlig gerade, völlig fokussiert und ein Auge geht aus dieser Achsengeradestellung raus, aus dem Fokus raus, nimmt andere Dinge in den Blick. Ich glaube, ja, Herr, ich schaue dich an und gleichzeitig, und das ist die seelsorgerliche Komponente des heutigen Vormittags, nochmal mit Gott zu schauen, zu prüfen, wo geht dein Blick? Vielleicht nicht viel, aber dennoch an dem großen Gott vorbei. Das meint schielen. Und wenn der Psalmist schreibt im Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen, dir den rechten Weg zeigen, ich will dich mit meinen Augen leiten, dann geht der Himmel auf und Gott offenbart sich mit seiner Herzenshaltung, mit dem, was er gerne mit dir tun will. Er möchte dich gerne mit seinen Augen leiten. Das bedeutet aber, dass wir trainieren, dass wir zurückkommen, dass unsere Augen in einer Achsenstellung sind, dass beide Augen einen tiefen Blickkontakt herstellen mit dem dreieinigen Gott. Und das ist das, was unser Herr so sehr genießt. Das ist, was er so sehr liebt. Das ist, was er so sehr und so gerne von dir und von mir möchte. Ihn anschauen. Jetzt ist interessant, die Medizin hat ja im Grunde eine Therapie. Die ersten Maßnahmen, wenn ein Patient oder wenn ein Kind das Schielen anfängt, das ist folgendes, man klebt ein Auge zu. In der Regel nur eins, beide Augen zukleben wäre kontraproduktiv, aber ein Auge klebt man zu und in der Regel das gesunde, das gerade stehende Auge. Um was zu erreichen? Um das aus der Achse geradene Auge wieder zu trainieren, in den Fokus zu gucken, sich zu zentrieren. Das, was nach rechts, nach links, nach oben, nach unten wegkippt, das soll trainiert werden, dass du wieder deinen Mittelpunkt siehst. Das ist übrigens ein gutes Bild, gibt es in allen möglichen Dekoren mit Fußballmannschaften und so weiter. Und Gott gebraucht manchmal sein eigenes Pflaster mit seiner Handschrift. Und weißt du, das sind die Momente, wo wir das Gefühl haben, jetzt sehen wir Gott nicht mehr. Was ist los? Ich bin gerade in einer Situation. Wo bist du, Herr? Kennt ihr das oder kenne nur ich das? Dieses Ringen, Fragen nach dem Willen Gottes. Irgendwie in eine Schlitterpartie zu geraten und das Gefühl zu haben, jetzt schwindet mir alles. Und dieser Herzensruf, Herr, wo bist du? Ich kann dich gerade nicht sehen. Ich kann gerade deinen Willen nicht erkennen. Und dann ist genau das passiert. Ja, du kannst gerade den Herrn nicht in seiner Größe erkennen, weil dein Auge rausgedreht ist in einer Schiefstellung und Gott gerade trainiert und sagt, ja, aber ich bin doch da. Das ist eine Lüge, das ist eine falsche Annahme, dass ich jetzt nicht da bin, dort, wo du rufst und mich so sehr brauchst. Aber wir trainieren gerade dein Auge, was mich eben nicht im Blick hat. Und das, was du empfindest, das ist ja logisch, weil ich stelle mich gerade wieder vor dich. Und ich möchte, dass du mit diesem Auge, das an mir vorbeiguckt, das vermeintliche Lösungen sucht, das in die Welt schaut, das irgendwo anders hinguckt, dass dieses schiefstehende Auge wieder den Dreieinigen, den wunderbaren Gott in den Blick nimmt. Und das ist das Seelsorgerliche, das ist das, was vielleicht hinter dem barschen Ton Christi, ihr verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? Das ist die tiefe Herzensliebe, die dahinter steht. Und manchmal tut sich Gott, glaube ich, mit unserem Kleinglauben genauso schwer wie mit dem Unglauben von Ungläubigen. Und er stellt sich heute in seiner Schönheit, in seiner Allmacht, in seinem Glanz genau vor dich hin. Und er sagt, schau mich mit beiden Augen an. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir nicht immer nur unserem Gott sagen, wie groß unsere Probleme sind. Das dürfen wir und er genießt es auch. Wir brauchen gelegentlich auch eine Haltung, unseren Problemen zu sagen, was für einen großen Gott wir haben. Und das trainiert unser Schielen, das trainiert wieder den Blick nicht auf die großen, übermächtigen Berge von Problemen und Hindernissen, sondern schau den großen Gott an, den Herrscher des Universums, der über jedem Berg deiner Probleme und Herausforderungen so erhaben ist. Und wir lesen an einer Stelle im Wort Gottes, was passiert, wenn wir den Fokus verlieren. Da heißt es im 1. Johannes, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches. Und jetzt schaut, jetzt haben wir es wieder, und die Begierde der Augen. Meint also das Rausdrehen aus dem Fokus auf Gott, Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Spannender Text eines Autors, der in seinem Evangelium scheinbar was ganz anderes berichtet, nämlich in seinem Evangelium schreibt dieser Johannes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was sollen wir nun tun? Die Welt lieben oder die Welt nicht lieben? Ein scheinbarer Widerspruch desselben Autors und doch wiederum kein Widerspruch, weil Gott natürlich diese Welt liebt. Mit allem, was er geschaffen hat, mit allen, die an ihn glauben und die, die noch nicht an ihn glauben. Und so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Es geht nicht um unsere Liebe für diese Welt und unser barmherziges Anliegen, dass wir die Liebe Gottes in diese Welt bringen. Mach früh voll Freude, voll Fröhlichkeit, all deine Rollos hoch, deine Fensterläden auf und freu dich an dieser Welt, weil sie hat Gott so wunderbar gemacht. Es geht nicht darum, sich vor dieser Welt zu verschließen, sondern es geht darum, dass wir trainieren, unseren Blick auf Gott zu richten und eben nicht diese Begierden, die hier beschrieben sind im ersten Johannesbrief, Epiphymeia, die Begierde, was steht im Epizentrum deines Blickes? Was steht im Epizentrum deines Herzens? Und da möchte Gott so sehr, dass das Epizentrum er ist und du nicht mit einem Auge glaubst und mit dem anderen dir vermeintliche Hilfe suchst dort, wo es vielleicht schneller geht, wo es menschlich praktischer ist, wo du vielleicht dir selber am nächsten bist und die Lösungen, die du dir gerade ausdenkst. Was steht im Epizentrum deiner Begierde? und dieser Dreiklang rauszudrehen mit dem Blick in die Begierde hinein, dieser Dreiklang, Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Begierde des Hochmutes, der ist ja nicht neu. Den findest du ganz am Anfang schon bei Adam und Eva. Genau da ging es um den Dreiklang. Begierde der Augen, Begierde des Fleisches, Hochmut, so sein zu wollen wie Gott. Und selbst unser Herr Jesus Christus wurde genau in diesem Dreiklang verführt und versucht. Und er ist standhaft geblieben, weil er mit beiden Augen Gott und sein Wort angeguckt hat. Kannst du dich erinnern, wie der Teufel nach 40 Tagen Wüste Jesus Christus versucht und es völlig verständlich ist, 40 Tage hungern, dass da eine Begierde des Körpers, des Fleisches groß werden könnte und der Teufel sagt, mach doch aus diesen Steinen Brot. Ja, wäre gut gewesen, nach 40 Tagen Fasten mal schnell was zu essen zu haben. Und Christus bleibt völlig fokussiert auf seinen Vater im Himmel und auf sein gutes Wort. Und der Teufel versucht es ein zweites Mal mit der Begierde auf die Augen. Und er führt ihn hinauf und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, wenn du niederkniest und vor mir anbetest, dann gehört dir das alles. Und Christus bleibt wieder fokussiert, hätte auch sagen können, gehört mir eh schon, lächerliches Angebot, aber er bleibt völlig fokussiert auf, mit dem Blick auf seinen Vater und das gute Wort Gottes. Und im dritten, der Angriff auf den Hochmut, auf der Zinne des Daches, komm, spring runter und beweis es. Und auch da bleibt Christus standhaft. Es ist nichts Neues. Es geht nicht nur dir so, dass diese Form, dieser Dreiklang von Begierde in dir hochkommt und Christus sagt, werd nicht zum verkehrten Geschlecht, werd nicht zur verdrehten Generation, werd nicht zu einem schielenden Nachfolger, sondern bleib fokussiert mit beiden Augen auf Christus. Wir bekommen und damit kommen wir auch auf die Landebahn, auf den letzten Klang dessen, was Gott uns heute nochmal in unser Herz und in unseren Blick geben will. Wir bekommen bei Gott durch zweierlei Dinge. Wir bekommen auf der einen Seite durch Nehmen, Lambano, Zugreifen in den Schatzkammern Gottes. Bei Gott ist die Fülle, du darfst nehmen. Und gleichzeitig bekommen wir bei Gott auch, indem wir gelegentlich verzichten. Wir sind ja gerade in der Fastenzeit, aber wisst ihr, Fasten ist kein Hungerstreik. Fasten ist nicht dazu da, um Gott irgendwas aus den Rippen zu leiern. Fasten mag auch mal gut sein zum Entschlacken und ein paar Kilos abzuspecken. Alles gute Dinge, die mit dem Fasten einhergehen. Aber dieses eigentliche Fasten, Karnevale, von dem das Wort Karneval abgeleitet ist, heißt Fleisch lebe wohl und bedeutet eigentlich, ich prüfe nochmal, was steht im Epizentrum meiner Begierde und ich drehe meinen Blick aus diesen Lösungsangeboten, aus diesen Fleischtöpfen der Welt weg und hänge mein ganzes Vertrauen und meine ganze Liebe und meine ganze Erwartung und Hoffnung an Gott. Und in diesem Teller steht die Zahl 168, die steht deshalb drin, weil du hast 168 Stunden in der Woche Zeit. Im Übrigen, jeder von uns hat 168 Wochenstunden. Ich möchte euch mal gerne zeigen und abschließend auch einladen, nochmal zu sehen, dass wir eigentlich genug Zeit haben. Genug Zeit haben, uns zu fokussieren, genug Zeit haben, geistliche Dinge, die uns weiterbringen, in den Blick zu nehmen. Ich habe Katrin mal gebeten, mir ein paar Zahlen zuzurufen und jetzt brauche ich ein paar gute Kopfrechner in Gusternhain. Ihr nehmt mal 168 und zieht jetzt ab und dann wollen wir mal schauen, was am Ende übrig bleibt. Wie viel Zeit Katrin eigentlich am Ende dem, was gute Dinge sind, sie noch übrig hat. 168 Stunden, Katrin, wie viel arbeitest du ungefähr in der Woche? 25? zieht mal im Geiste ab. Wie viel schläfst du? 44, das ist ordentlich. Essen verbringst du? 4 Stunden im Bad? 3, da brauche ich länger, aber meine Frau ist von Natur aus hübscher, das mag daran liegen. Sport? 7. Hobby? 10 Stunden Hobby. Hausarbeit und alles, was so damit zusammenhängt? 7 Stunden. Und Familienzeit mit mir, deinem Ehemann und unseren Kindern? 5. Ausbaufähig. So, wer hat mitgerechnet? 62 bleiben übrig? Okay, bleiben übrig. 63 bleiben übrig. 63 Stunden, da kann man jetzt noch ein bisschen hoch und runter, mach doch das mal heute Mittag beim Mittagessen. Und du wirst merken, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was glaubst du, wie lange brauchst du, um einmal die Bibel zu lesen? Vom ersten Buch Mose bis hinten zur Offenbarung. Was glaubst du beim durchschnittlichen Lesetempo? Gibt man einen Tipp? 1 Jahr? Das ist ein soweit ganz guter Tipp. Du brauchst 1 Jahr, wenn du am Tag ungefähr 1/4 Stunde Bibel liest. Jetzt haben wir 63 übrige Stunden und meinen manchmal, wir hätten gar keine Zeit, Bibel zu lesen. Wir hätten keine Zeit, irgendwie nochmal mit dem Herrn irgendwie in eine Stille zu gehen. Aber was machen wir mit 63 übrigen Stunden? 1/4 Stunde, und da brauchst du noch gar nicht viel verzichten, 1/4 Stunde, und du bist in 1 Jahr einmal durch die Bibel. Und das ist überhaupt nicht anklagend gemeint, das ist überhaupt nicht irgendwie verpflichtend gemeint, sondern es ist so gemeint, dass unser Herr uns heute nochmal die Einladung ausspricht: Schau mich an, trainiere deinen Blickkontakt, investiere, indem du nimmst aus meinen Schatzkammern, aus der Fülle, und trainiere aber auch, dass du bekommst, indem du verzichtest und deinen Blick mal von Dingen weglenkst auf deinen Herrn, auf sein gutes Wort. Und er möchte dich so sehr gerne mit seinen Augen leiten. Ich möchte zum Schluss beten mit einem apostolischen Gebet des Paulus, das er an die Epheser schreibt. Und ich würde euch gerne dazu bitten, aufzustehen. Es ist ein Gebet, was genau diesen Gedanken der geöffneten, der gerade gestellten Augen nochmal aufgreift und den Paulus so wunderbar formuliert und ausdrückt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt hört zu, was für eine Kraft das ist, mit der er dich begleitet, mit der er dich leitet. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, was für eine gewaltige Kraft, die Auferstehungskraft, mit der du Christus von den Toten aufgeweckt hast, mit genau dieser Kraft willst du uns umgeben. Und ich bete, Herr, dass meine Schwestern und Brüder hier in Gusternhain, jeder persönlich, die Ehen hier, die Familien, das Miteinander der Generationen und die ganze Gemeinde neu erfährt, richtig von dir empfängt diese große Auferstehungskraft. Und ich danke dir für diesen Ort, wo du wohnst, für diesen Ort, wo deine Liebe hinausgeht, in die Straßen, in die Gassen, in die Dörfer, übers Land. Und ich danke dir, Herr, dass ich heute hier bin und dass ich das erleben darf, was für eine wunderbare Gemeinde du dir hier bereitest. Und so wollen wir dir sagen, dass wir dich mit beiden Augen anschauen wollen. Wir lieben und wir verehren dich, Herr Jesus Christus, und dir gebührt alle Ehre. Und so sei du gesegnet und lass es in dein Herz, dass Gott dich mit seinen guten Augen leiten will und dass er es genießt, wenn du ihn mit deinen beiden Augen anschaust, den Augen deines Herzens. So sei gesegnet. Amen.